Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Wer's glaubt Podcast. Heute nur zu zweit, und zwar das E, Enz, Daniel, und er, Resch Igor, das bin ich. Einfach aufgrund der Tatsache, weil wir heute ein Special vorhaben. Und zwar möchten wir uns ein Video vornehmen, welches Daniel, aber vor allem ich, schon mehrfach zugesendet bekommen haben, und mit der Bitte, uns darüber ein Bild zu machen. Und wir möchten das Video einfach abspielen und dann immer wieder unterbrechen und es dann einordnen, kommentieren, was dort von den zwei Herren, hauptsächlich spricht einer von den beiden, gesagt wird. Es handelt sich ja natürlich um ein Video über die jetzige Situation, weil kein Mensch aufhören kann, darüber zu reden, wie auch sonst. Man kann kaum was unternehmen, es gibt keine anderen Nachrichten als diese. Und deswegen verbleiben wir bei dieser ganzen Virus-Story. Und ich schulde noch eine Erklärung, warum ich immer auf den Namen China-Virus bestehe, anstatt wie die gesamte Welt zu meinem großen Bedauern auf den Namen Coronavirus oder Covid-19 setzt. Und ich möchte das unbedingt nachliefern. Und zwar, der Name Coronavirus und der Name Covid-19 sind Propaganda. Begriffe, das sind Propagandanamen. Warum sage ich das? Die WHO hat im Februar, als sie sich zu dem Namen des Virus geäußert hat, explizit gesagt, wir haben nach einem Namen gesucht, der nicht eine bestimmte Ethnie, nicht eine bestimmte geografische Region nimmt, sondern allgemeiner medizinischer Natur ist. Das war damals schon verdächtig, weil das völlig unüblich ist. Es gibt die asiatische Grippe, es gibt die Hongkong-Grippe, es gibt die spanische Grippe, es gibt die russische Grippe, es gibt das MERS-Virus, ja, also das Middle Eastern Respiratory Syndrome, ja, was eine sehr, sehr, sehr verwandte Krankheit ist. Und das heißt also, eine Vielzahl, die meisten Krankheiten, die um die Welt gegangen sind, wurden nach ihrem Herkunftsort benannt.
Oder nach ihrem vermeintlichen
Herkunft. Vermeintlichen Herkunftsort, so ist es genau richtig. Die spanische ist da prominentes Beispiel, die gar nicht in Spanien entstanden ist. So, im Zuge dessen, dass sich jetzt im Verlauf der letzten Wochen auch gezeigt hat, dass die Weltgesundheitsorganisation, die wir leider in diesem Video häufig verteidigen werden, aber eigentlich gar nicht verteidigen wollen, als Propaganda oder beziehungsweise als Pressearm der kommunistischen Partei in China agiert hat, weil die China schon im Januar gelobt haben für ihre Maßnahmen, weil die immer und immer wieder China gedeckt haben, anstatt das Offensichtliche zu benennen, dass China hier von versagt hat in epochalen Ausmaß, ja, und über die Welt ein Virus hat kommen lassen, den man so in der Form in unserer modernen Welt, in unserer Nachkriegswelt noch nie gesehen hat, zu einem wirtschaftlichen Schaden geführt hat, den wir noch nie gesehen haben. Das ist etwas, was die WHO nicht gemacht hat, sondern sie hat sich auf die Seite Chinas gestellt und hat immer wieder die Amerikaner kritisiert, wenn sie die WHO kritisiert haben dafür. Im Zusammenhang damit, dass sie auf den Namen China-Virus und Coronavirus, nicht China-Virus, Coronavirus bestanden haben, habe ich mir damals zur Aufgabe genommen und sagen, ich werde diesen Namen nicht verwenden. Ja, im Übrigen, weil er auch keinen Sinn macht, weil Daniel, du wirst mir, glaube ich, recht geben können. Coronavirus ist im Grunde die Bezeichnung für eine allgemeine Gruppe von vielerlei Coronaviren, ja? Ja, sprich, es sind Coronaviren, die es gibt, aber wieso nennen wir diesen auf einmal den Coronavirus? Es macht überhaupt keinen Sinn. China-Virus ist der richtige Name, China-Grippe, Wuhan, ist mir völlig egal, aber China-Virus, und ich werde es, egal wo ich sein werde, werde ich immer diesen Namen verwenden, bis andere Menschen anfangen, ihn auch zu verwenden, denn die kommunistische Partei in China darf nicht damit entkommen, dass sie in der Geschichte irgendwann mal vergessen wird, dass sie, die kommunistische Partei in China, dafür verantwortlich ist, dass wir mit diesem Virus
letzten Endes viel zu restriktive Informationspolitik durch ihr einfach Verschweigen von den Situationen.
Ja. Und so. Jeder, der den Namen verwendet, Coronavirus und so weiter, ich verstehe das auch, man hört das ja überall, Corona, 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 aber man lässt sich einfach willkürlich zum Teil dieser Propaganda machen, der kommunistischen Partei, und ich werde da nicht mitmachen. Deswegen China-Virus.
Genau, und jetzt kommen wir zu dem Video, was wir uns anschauen möchten. Und zwar für alle, die das gerne selbst anschauen möchten oder sich da den Vergleich ziehen möchten. Das Video heißt als Originaltitel Covid-19, das brisanteste Video dringend teilen vom Kanal SchrankTV. Mhm. Das findet ihr nicht, wenn ihr das sucht auf YouTube, sondern ihr müsst den Kanal SchrankTV suchen und dann auf seine Videos gehen, auf seine, also die Liste seiner Uploads und das dort finden. Was ein Punkt vorweg sein sollte, also wo wir beide uns auch sehr einig sind, was von YouTube eine ziemlich, ziemlich desaströse Politik ist, mhm. die Zensurpolitik von YouTube.
Ja.
Man kann halten von anderen Meinungen, was man will, aber YouTube zensiert einfach unheimlich. Also die Tatsache, dass so ein Video, was eine Woche online ist und in dieser Woche 400.000 Aufrufe bekommen hat, in keiner Suchliste auftaucht, auch wenn man ganz konkret danach sucht, egal ob man der Meinung dieses Videos ist oder nicht, aber es ist halt desaströse Zensurpolitik, dass YouTube solche Videos aus den Suchlisten nimmt. Es ist irgendwo klar, dass die jetzt nicht in die Empfehlungen stecken. Das ist das ist zu erwarten.
Ja.
Aber dass die nicht in den Suchlisten auftauchen, wenn man konkret danach sucht, ist desaströs.
Ja, also auf jeden Fall, also SchrankTV ist wie Schrank, nur mit einem G am Ende.
Stimmt, ja.
Passend, weil der Herr Heiko Schrank hat auch eine ziemlich schrankmäßige Figur, ja, muss man sagen. Also passt zu ihm der Name SchrankTV. Man geht tatsächlich auf den Kanal und sucht dann das Video Covid-19, das brisante Video mit, das brisante Video dringend teilen, um es zu finden. Es ist ein völliges Desaster, wie Daniel schon richtig sagt, diese Zensurpolitik. Wir werden, das wird vielleicht aus der Kritik des Videos ein bisschen klar, ist, dass wir andere Auffassungen sind, wo wir das jetzt nicht komplett verreißen oder sowas. Es gibt andere Videos, Dr. Rolf Krohn, ja, der aus meiner Sicht völligen Unsinn geredet hat, also völlig absurder Unsinn. Das Video ist auch entfernt. Also es geht grundsätzlich gar nicht, dass auf einer Plattform wie YouTube Meinungen einfach entfernt werden. Das geht einfach nicht.
Genau.
Leute müssen mündig genug. Ich ärgere mich auch drüber, wenn so ein Mist zum Beispiel wie das vom Rolf Krohn, Dr. Rolf Krohn geteilt werden, wenn Leute sich das angucken.
Ja.
Aber dann herzukommen und zu sagen, zum Beispiel, ich würde dann YouTube irgendwie eine Petition starten oder YouTube anschreiben, bitte löscht das doch, da kommt dann der totalitäre Charakter der einzelnen Leute raus und man sieht das bei Google, was ja die hinter YouTube stehen, die haben halt diese totalitäre Gesinnung, wo die meinen, wir zensieren, die dürfen das, das ist ein privates Unternehmen, das ist nicht der Staat, der die Meinungs-, also es ist kein Eingriff in die Meinungsfreiheit hier im engeren Sinne, so wie es Juristen verstehen würden, aber es ist eine total desaströse Politik, definitiv. Also das vorweggenommen. Das Video unbedingt ansehen, allein deshalb, weil es hat 400.000 Aufrufe, es ist sehenswert, es ist kein Schmutz oder sowas, das ist nichts, wo man sagt, abraten oder sowas, aber wir werden jetzt dann auch zur Kritik des Videos kommen.
Alles klar.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von SchrankTV Spezial. Ich habe euch jetzt am Montag schon gesagt, diese Sendung wird heute sein völlig anders als alle anderen. Ich habe gesagt, es wird eine wichtige Persönlichkeit heute erscheinen, der ganz viel Arbeit und Kraft reingesteckt hat, und zwar in die Corona-Sache, aber auf eine Art und Weise, ich kenne ihn sehr gut, so wie es keiner macht. Der ist so tief reingefräst, ob nun diese WHO war, Robert-Koch-Institut, hat es aber so einfach komprimiert rübergebracht. Das ist letztendlich ein Vortrag, wo andere Leute irgendwo bei der AZK oder sonst wo sitzen, wo tausende Leute zuschauen. Ihr könnt ohnehin nicht raus wegen dem Corona-Wahnsinn. Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Olaf Kretschmann bei mir zu haben. Olaf, schön.
Hi.
Ihr kennt Olaf aus dem Bereich GEZ. Ist ja der Mann, der hier in Deutschland, ich sag mal, vieles in Bewegung gemacht hat. Aber hier geht es wirklich um die Corona-Sache. Ich weiß, ich kenne dich ein paar Jahre, dass du gesagt hast, okay, ich will eigentlich von diesem politischen Kram nichts wissen. Was ist jetzt passiert? Weil wenn ich sage, wenn du eine Sache wie so ein Spürhund annimmst, dann wird etwas ganz Großes. Was ist passiert, warum du jetzt so tief eingestiegen bist?
Also es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe ja schon seit Längerem aufgehört, Medien zu nutzen. Das weißt du ja auch schon von mir länger. Und bei mir ist es so, wenn du keine Nachrichten schaust, dann, also mir geht es einfach gut damit, sehr, sehr, sehr gut damit. Dann gibt es irgendwo einen Punkt, wenn du merkst, irgendwie die Umgebung verhält sich anders als sonst.
Das lässt sich nicht vermeiden bei Corona, ne?
Das lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Und es ist natürlich so, dass auch im familiären Umfeld etwas zunimmt, was ich vorher so nicht erlebt habe. Und dann frage ich natürlich nach, hey, was ist denn los? Warum geht es dir jetzt nicht so gut? Oder welche Bedenken sind dir? Und dann wird dir zugetragen, hey, das ist Corona, ganz große Sache, musst du unbedingt wissen. Und in meinem familiären Umfeld ist es eben auch so, dass sich Menschen große Sorgen machen, große Bedenken halt haben. Und ich sage, die Bedenken hast du weswegen? Weil dir medial etwas übertragen worden ist. Deswegen hast du diese Bedenken. Und fang an, einfach zu hinterfragen, wie sind die Informationen zu dir gekommen? Hast du die gegengeprüft? Ja, hast du angefangen zu recherchieren, um was geht es da tatsächlich? Und ich habe dann, obwohl ich es eben nie mache oder in letzter Zeit nicht mehr gemacht habe, wollte ich einfach nur für mich selbst kurz verstehen, warum dieser Wahnsinn gerade ist.
Es ist so, wir haben ja schon mehrere Sendungen zu diesem Thema gemacht und ich habe oft gesagt, wir bringen nichts mehr dazu. Ich kann es nicht mehr hören. Aber ich kann euch verraten, ich habe ja schon das Skript schon gesehen die letzten Tage, was Olaf da rausgefunden hat, ist der Knaller.
Ja, dann unterbrechen wir hier an dieser Stelle das Video das erste Mal. Es wird also klar die Programmatik des Videos, dass es darum gehen soll, wie gehe ich kritisch mit dem, was mir transportiert wird, um. Und man hört das von vielen Seiten. Ich musste mir das auch so von Leuten, mit denen ich vielleicht was seltener rede, und dann redet man über Politik und dann heißt das, ja, weil du das in den Medien gelesen hast. Und ich denke mir immer, dieser Vorwurf ist so interessant. Ja, woher denn sonst? Ja, also natürlich habe ich das irgendwo gelesen. Nur es ist immer so, dass die Personen, die mir das vorwerfen, da weiß ich ganz genau, die haben in ihrem Leben weniger Zeitungen gesehen und kennen weniger Zeitungsnamen, als ich in meinem Leben gelesen habe, weil ich enorm viel konsumiert habe und auch einzuordnen weiß, okay, welches Magazin, welche Zeitung, welches Online-Portal hat welche politische Färbung. Ja, also wer ist mehr konservativ, wer ist mehr liberal, wer legt mehr Wert auf Berichterstattung, wer hat viel Meinung und so weiter. Und dieser Vorwurf, ja, hast du das überprüft, ist immer, man muss einfach sagen, der normale Verbraucher ist noch nicht mal in der Lage zu überprüfen. Das ist einfach so. Ja, die kritisch mit Quellen umzugehen, ist letztlich auch eine Sache der Bildung. Im Übrigen nicht wirklich eine Frage der Intelligenz, aber der Bildung. Ja, und auch ein bisschen der Neugier. Und ich merke das immer wieder, selbst Leute, die neugierig sind, die sich für, sagen wir mal, Theologie bei uns in unseren Kreisen besonders stark interessieren, die haben ein Quellenverhalten, das ist total desaströs. Ja, weil die das auch nicht gelernt haben. Das ist überwiegend auch eine Sache, die lernt man im Studium, vor allem in einem textbasierten geisteswissenschaftlichen Studium oder halt aber in einem gewissen Maße natürlich auch in der Naturwissenschaft, vielleicht mit ein bisschen einem anderen Fokus. Und immer zu sagen, ja, hast du das überprüft? Ja, aber er hat ja auch selber gesagt, ja, ich habe das erst realisiert, als die Leute angefangen haben, sich anders zu verhalten. Ja, nur dann wird halt die Frage, wie wird man aufmerksam auf einen Virus? Ja, also was ist die Alternative zu dem Ganzen? Und da, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, man entwickelt eine Medienskepsis, die eine Reife hat, die nicht einfach sagt, alles fake, alles Staatssender, alle haben eine Agenda. Alle haben eine Agenda, ist gar nicht mal so falsch. Ja, aber da kommt es dann darauf an, die Agenda zu filtern und die Fakten zu destillieren und dann für sich herauszufinden, okay, wo steckt denn für mich jetzt die Information? Das ist das Schlimme, es ist nicht immer möglich, ja, aber es ist überwiegend häufig möglich. Also das heißt, die Leute zu einer Reife zu führen, mit Medien umzugehen, anstatt zu sagen, alles fake.
Fangen wir mal an, Olaf, mit dem, was du rausgekriegt hast.
Okay, also wir machen das einfach so, damit die Leute es auch ein bisschen nachvollziehen können. Wir würden einfach jeweils was einblenden dazu. Alles kein Hexenwerk, sondern aus meiner Sicht ganz einfach, das sind alles validierte Quellen. Man würde sogar sagen, vertrauenswürdige Quellen. Also das, was hier zusammengetragen wird, ist eine Information, die ist für jeden zugänglich. Und es geht eigentlich nicht darum, in Frage zu stellen, gibt es ein Virus oder gibt es kein Virus, ist jemand krank oder ist jemand nicht krank, sondern in diesem Kontext geht es wirklich nur um eine medienkritische Analyse, woher kommt etwas und was mache ich aus dieser Information. Und im Kontext von Corona, wir können es ja mal einblenden, gab es schon mal 2002 zu 2003, gab es die SARS-Pandemie, die ist von der WHO ausgerufen worden und das war am 12. März. Und das läuft immer ganz offiziell, genauso wie es auch in diesem Jahr gelaufen ist. Das heißt also, es wird verkündet, hallo, jetzt haben wir eine Pandemie. Das heißt, die WHO ist dafür zuständig und jeder hat so ein bisschen das Gefühl, Mensch, die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation ist wie die UNO, die teilt uns jetzt das mit und die ganze Welt hat sich daran zu halten. Das hört sich erstmal alles sehr, sehr seriös und abstandsmäßig halt an. Und jetzt kann man sich fragen, was war denn da 2002, 2003? Wie ist denn damit umgegangen worden? Gab es schon mal diese Art, Menschen zu unterrichten darüber, ja oder nein? Und da kann man einfach folgendes wichtiges Wissen dazu. Man hatte bei diesem SARS-Kontext, bei dieser SARS-Pandemie hatte man folgendes Problem. Man musste auch genauso dort feststellen, woran liegt das eigentlich? Also gibt es da einen Erreger? Was ist das Problem? Und jetzt der Clou, Herr Drosten ist derjenige, der rausbekommt, schon damals den ersten...
Der Herr Drosten, der jetzt fast schon vaterländische Verdienste und Frau Merkel
bekommen. Auf jeden Fall. Er hat ja auch große Verdienste, also Verdienstorden bekommen des Staates. Ja, das kann man ja auch nachlesen. Er ist derjenige, der diesen ersten Coronavirus identifiziert damals, kann das natürlich dann publizieren und veröffentlichen. Und jetzt mal losgelöst, wie er das technisch gemacht hat, für all diejenigen, die das tiefer angehen wollen, weil das kann man hier wirklich nur ganz grob anreißen, damit man das gesamttechnisch versteht, kann ich jedem empfehlen, das Thema PCR-Test im Detail zu recherchieren. Dabei geht es nicht darum, ist der richtig, ist der falsch, sondern einfach nur zu verstehen, was macht ein PCR-Test. Ein PCR-Test macht nicht, ich mache es nur ganz verkürzt, vereinfacht, stellt nicht den Virus selbst fest. Ja, das ist ganz wichtig. Die Leute denken, da hat er den Virus jetzt gerade gesehen. Das stellt er damit nicht fest, sondern er findet eine bestimmte Sequenz und diese Sequenz deutet darauf hin, dass das der Virus ist. Also jeder, der das tiefer recherchieren möchte, meine Empfehlung ist, PCR zu recherchieren.
Ja, eine PCR ist dafür da, beziehungsweise interessanterweise, er redet hier davon, dass eine PCR eine Untersuchung wäre. Nein, eine PCR ist keine Untersuchung. Also da merkt man schon, also so leid es mir tut, aber der weiß nicht ganz, wovon er redet. Er hat auch nur irgendwo ein paar Artikel dazu gelesen. Und eine PCR sorgt dafür, dass man DNA oder RNA in dem Fall, die man vorher heraus isoliert hat, vervielfacht, sodass man sie nachher mit anderen Untersuchungsmethoden lesen kann. Mit anderen Worten, du filterst DNA bzw. RNA heraus, machst daraus, also vervielfachst die, quasi kopierst die unendlichfach gefühlt und liest die dann am Ende mit einer anderen Methode als einer PCR. Das ist keine PCR. So. Die PCR ist nur dazu da, um das zu amplifizieren. Und in dem Sinne bringt es euch auch genau gar nichts, die PCR zu googeln. Auf jeden Fall ist es so, dass Viren andere, also zum einen erstmal RNA haben und nicht DNA. Ich will jetzt hier nicht auf den Unterschied eingehen, das ist, also das sprengt den Rahmen. Ja. Und vor allen Dingen kann man diese erkennen. Denn man weiß immer so, man kann mittlerweile sehr gut identifizieren, welche Sequenzen was machen in vielen Bereichen. Denn es ist so, dass Viren ziemlich andere Dinge produzieren, ziemlich andere Proteine produzieren als jede andere Zelle in menschlichen, tierischen, pflanzlichen Zellen, also in den Körpern. Und man kann das identifizieren, indem man das einfach liest. Und dann weiß man, dass man da ein Virus vor sich hat und nicht einfach nur irgendein... Also es ist sehr genau, diese Methoden, weil man mittlerweile sehr gut weiß, was worauf man zu achten hat. Und da jetzt irgendwie das Ding in Frage zu stellen, zeugt halt ein bisschen davon, dass man nicht weiß, was überhaupt eine PCR und was überhaupt diese ganzen Geschichten sind.
Und da muss man auch dazu sagen, der Artikel ist, glaube ich, von 4, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, von 4 verschiedenen Medizinern geschrieben worden. Ich glaube auch teilweise aus verschiedenen Ländern, was ja gar nicht unüblich ist.
Ja.
Also bei solchen vor allem weltweit bedeutsamen Dingen, also zu sagen, der Drosten, gut aus Deutschland, jetzt ein ziemlich bedeutende Errungenschaft für ihn. Aber es war nicht so, als wäre er da jetzt als King, Virologe auf der Welt. Drosten hat es gefunden, damals 2002 und jetzt im Jahr 2019 wieder, worauf wir gleich eingehen.
Vor allen Dingen ist da dann auch für mich eine ziemlich Also ich finde es relativ schwachsinnig, jetzt hier einen Bezug herzustellen zu wollen im Sinne von, aha, das war schon damals alles,
ja.
Sondern wenn damals der Herr Drosten den Artikel mitgeschrieben hat,
ja.
Dann ist er damals einer der Experten über dieses Thema gewesen.
Ja.
Und da man jetzt wieder mit einem ähnlichen ja. Virus zu kämpfen hat, ja. Ist es völlig logisch, dass man genau. Den Experten von damals ja. Nimmt und ihn an die Sache dran setzt.
Da kommen wir aber gleich noch zu.
Aber ja. Genau, da kommen wir gleich auch noch zu.
Ja.
Jetzt erstmal weiter mit dem Video.
Und jetzt geht es darum, wie wird denn jetzt die Weltbevölkerung damals informiert? Und das läuft nach einer gewissen Mechanik immer wieder ab. Und das passiert dann eben relativ zeitnah. Logischerweise, jetzt muss ich vorstellen, WHO ruft die Pandemie aus. Da müssen jetzt auch die Medien irgendwie mit involviert werden.
So wie jetzt, eigentlich, was die Leute jetzt so erlebt
haben. Genau, und ich würde sagen, sie sind heute natürlich viel professioneller. Mhm. Im Kontext, wie ist das mit den Medien, wie ist die Einbettung der Medien? Hier nur mal ein Beispiel, wie das gelaufen ist. Das ist eine Spiegelinformation, die gelaufen ist. Und hierbei sehr interessant ist eine gewisse Person, die heißt Klaus Stöhr. Und bei Klaus Stöhr ist das Interessante, finde ich zumindest. Er ist ja Leiter dieses Influenza-Programms bei der WHO, also ist direkt bei der WHO angestellt, reist nun weltweit rum und erklärt in den Medien, hallo, das wird alles problematisch. Okay. Das kleine Bild, was er dort sieht, in dem Zeitungsartikel von dem Spiegel damals, das ist Herr Stöhr. Und nur, dass das auch nochmal, damit man ein Verhältnis dazu hat, was war damals, ne? Also, wie sind die offiziellen Zahlen? Und das sind WHO-Zahlen. Also die Zahlen, die jetzt da unten in dem Layout zu sehen sind, das sind WHO-Zahlen. Das heißt, rund 8000 Fälle sind es. Und davon sind 774 Tote. Und da gibt es einen sehr schönen Hinweis
weltweit
dazu.
Weltweit oder?
Weltweit.
Okay.
Ja. Und da gibt es einen sehr schönen Hinweis dazu. Wahrscheinlich.
Oh.
Also nochmal kurze Information. Okay. Wenn man sich also das Originaldokument anschaut von der WHO, steht dort wahrscheinlich drin. Also das ist natürlich auch hochkomplex. Man kann natürlich nicht eine hundertprozentige Zahl vorhersagen. Das ist schon völlig klar.
Aber war jetzt so dramatisch, wenn ich mal fragen darf, bei 7-8 Milliarden
Einwohner? Also jeder Tote ist zu viel.
Definitiv. Ja. Aber warum wird es so hochgepusht?
Das lasse ich wertfrei. Sondern jeder kann erstmal selbst okay. Für sich entscheiden, Mensch, das ist damals tatsächlich passiert.
So und so viele Tote, 700, ja, ist erstmal nicht viel. Richtig. Man muss immer das Verhältnis sehen. Man muss immer die Frage stellen, 700 Tote, auf welchen Zeitraum, in welchem Raum, geografisch gesehen und was für einer infizierten Zahl. Ansonsten hat die Zahl nichts zu sagen. Mhm. So, weil sonst sind 700 Tote entweder nichts oder unheimlich viel. Wenn von 800 700 sterben, ist das viel. So. Mhm. Und die WHO muss ja immer auch in Betracht ziehen, dass das Ding weitere Kreise zieht und dementsprechend eine Gefahreneinschätzung machen. Mhm. Und es wäre unsinnig, da jetzt einfach, wenn erstmal nur 700 Leute sterben, die Gefahr gering zu schätzen, wenn die Rate relativ hoch ist.
Ja, ich denke auch, ich gehe mal auch schwer davon aus, dass der Olaf Kretschmann und der Heiko Schrank keine Mediziner sind, die machen ja auch keine Anstalten, dass sie welche sind, von daher ist es auch in Ordnung. Ich bin auch keiner und ich würde hier an der Stelle quasi so im Dreiergespräch zu denen sagen, ja, die WHO sagt wahrscheinliche Fälle. Muss ich immer fragen, was verlangt man von dem Gegenüber, den man kritisiert? Ich bin kein Fan der WHO, der Daniel ist sicherlich auch kein Fan der WHO im engeren Sinne. Es geht nur darum, wir sind beide auch total kritisch, was internationale Organisationen angeht. Und ich bin grundsätzlich auch ein Riesenfeind des Antisemitenvereins, der da heißt Vereinte Nationen, ja, wo im Menschenrechtsrat Iran und Saudi-Arabien, also Iran definitiv, hier Saudi-Arabien bin ich mir nicht sicher, sitzen und Israel ständig verurteilt wird als einzige Demokratie und freies Land im Nahen Osten. Das ist völlig absurd und die WHO ist da auch Teil davon und offensichtlich auch in diesem Kontext der Pressearm der kommunistischen Partei in China, ja, wie die sich aufgeführt haben in dieser Pandemie. Aber wenn man die WHO jetzt kritisiert bezüglich 2002 SARS-Epidemie, wahrscheinliche Fälle, ja, hätten sie das wahrscheinlich weggelassen, dann könnte man sie dafür kritisieren, dass man die Zahlen als absolut darstellt. Ja, dass man sagt, wir hatten 8000 Fälle, ja, dann könnte man kritisieren, das wisst ihr ja gar nicht. Also, dass wahrscheinlich ist, wenn man so will, ein bisschen juristisch gesprochen in der Tat, ja, zu sagen, wir lassen uns so ein Carve-out, wo wir dann am Ende sagen können, ja, wir konnten es ja nicht genau wissen. Das ist ja auch das Schlimme an dieser ganzen China-Virus-Geschichte jetzt gerade, was mich persönlich so ärgert ist, wir haben die Zahlen und die Zahlen sind definitiv falsch. China hat jetzt vor 2 Tagen einfach mal gesagt, oh, wir hatten in Wuhan doch 50% mehr Tote. 50%, ja, also wenn man eben verdoppelt die Toten. Kein vernünftig denkender Mensch glaubt, dass in China nicht mindestens, also ich wette, in China sind mindestens 5 bis 10 Mal so viele Menschen gestorben wie angegeben. Wenn nicht deutlich mehr. Ist absurd. Ist irgendwie, Shanghai hat so viele Todesfälle wie Osnabrück. Also ich meine, das ist ja absolut, absoluter Unsinn und eine Diktatur, warum sollte ich dir überhaupt glauben?
Ja.
Ja, so. Aber, dass wir jetzt 2,5 Millionen Fälle auf der Welt haben, ist ja absurd. Wir haben wahrscheinlich, keine Ahnung, 25 Millionen oder 100 Millionen vielleicht sogar, wenn wir hypothetisch alle Menschen testen würden. Geschenkt, da sind dann 70% sind vielleicht symptomfrei, aber wir haben halt die Zahlen, die wir haben. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben, sind auch nur wahrscheinlich.
Ja.
Ja, und werden sich verändert. Das heißt, da muss man sich mal fragen, ja, wo ist denn jetzt die Kritik am wahrscheinlich? Das hört sich immer toll an. Ja, guck mal, die haben gesagt wahrscheinlich. Aber was ist die Alternative, die nicht kritikwürdig ist?
Ja.
Und jetzt Folgendes. Jetzt kann man sich ja fragen, wie ist denn es bei dem nächsten Ausbruch? Ja, und der nächste Ausbruch wartet nicht lange auf sich. Kann auch jeder für sich selbst recherchieren. Auch hier ist Herr Stör wieder unterwegs und erklärt zur Vogelgrippe. Das ist dann im Prinzip die nächste Grippewelle oder Pandemie, die ausgesprochen wird. Auch wieder von der WHO ganz groß natürlich, das wird jeden ereilen, gibt überall Artikel, das ist nur einer beispielhaft, das ist natürlich in unseren deutschen Medien auch auf allen Medienkanälen ausgewalzt worden. Deshalb, ich will nur ein Beispiel bringen, dass man kurz versteht, das ist auf allen Medienkanälen natürlich gelaufen. Jetzt ist aber vorne interessant, also dieser Herr Stör, der uns also alle darüber informiert, der bei der WHO, die ja so völlig unabhängig ist, uns informiert, der Mann macht doch 2007 etwas sehr Schönes. Die wenigsten werden wissen, oder die sich tiefer damit auseinandersetzen, die werden das wissen. Die WHO sitzt ja in Genf. Und in Genf gibt es auch einen schönen Standort von einem riesen Pharma-Riesen, der heißt Novartis. Und der Herr Stör wechselt so ganz kess von der WHO direkt zur Novartis und macht dort, hilft beim Impfstoffprogramm mit dabei.
So, als ob einer von der Friedensorganisation direkt zum Rüstungskonzern wechselt, ungefähr.
Na, oder anders, also jemand, der die Rüstung kontrolliert, jemand, der offiziell die Rüstung kontrolliert, wechselt dann zum Rüstungskonzern.
Okay.
Insofern, also nur
sehr vertrauenswürdig, sehr vertrauenswürdig.
Eine sehr vertrauenswürdige Person, also ich will ihn hier nicht diskreditieren, es geht nur darum, dass man kurz versteht, aha, jemand, der politisch so involviert ist in diesem Prozess, wechselt also zu den Akteuren, die davon zumindest kapitalorientiert profitieren.
Ja, ja. Also hier sind wir direkt mitten im Thema, und zwar Big Pharma. Mhm. Da kommt es quasi, da kommt der große Übeltäter raus zum ersten Mal in diesem Video. Ganz klar.
Big Pharma ist übrigens also Riesenpharmazieunternehmen.
Genau.
Bayer, in dem Fall Novartis, das genau. Ist Big Pharma.
Das ist Big Pharma.
Ja.
Die sind die Übeltäter. So. Und der Herr Stör ist natürlich insofern böse, weil er geht jetzt, wie er das vergleicht, vom Friedens in den Rüstungskonzern.
Mhm.
Was mich dabei immer sehr stört, ist die Tatsache, dass man jetzt einfach hingeht und Pharmaunternehmen mit Rüstungskonzernen gleichsetzt. Ich meine, wie kommt der auf diese Idee? Also wie kommt man auf diesen Vergleich, ein Pharmaunternehmen, ein Unternehmen, was Medikamente herstellt, mit einem Rüstungsunternehmen zu vergleichen? Mein größtes Argument dagegen ist, in der Regel sagen mir dann Leute, ja, die verdienen nur Geld, wenn die Leute krank sind. Das ist richtig.
Mhm.
Ich verdiene auch nur Geld, wenn Leute krank sind.
Yeah.
Sorry,
yeah.
Tut mir leid.
Yeah.
So. Yeah. Soll ich meinen Beruf kündigen, also beziehungsweise meinen zukünftigen? Soll ich mein Medizinstudium abbrechen? Ich verdiene auch nur Geld, wenn Leute krank sind.
Ja.
So.
Im Übrigen verdienen Bestatter nur Geld, wenn die Leute sterben.
Ja. Ja. Ich meine, es tut mir leid, aber so ist das Leben.
Ja.
So, natürlich verdienen die nur Geld, wenn Leute krank sind. Und natürlich haben die ein gewisses wirtschaftliches Interesse daran, dass Leute krank sind. Aber dafür müssen die gar nicht selber sorgen.
Richtig.
Die Leute werden auch so krank.
Ja.
So, es gibt genug, womit man in der Gesundheitsbranche Geld verdienen kann.
Ja.
Du musst die Leute nicht extra krank dafür machen. Das ist absoluter Blödsinn.
Ja.
Weil es gibt so viele Dinge, die wir mittlerweile heilen können, wofür man Unmengen an Geld rausschmeißt für die Medikamente.
Ja.
Die werden nicht arm, diese Unternehmen.
Ja.
Und die werden auch nicht arm, wenn die jetzt irgendwie... Also die brauchen nicht, um ihrer Armut vorzubeugen, die Leute krank machen.
Mhm.
So, das ist
ja
meines Erachtens ein sehr haltloser Vorwurf.
Also allgemein dazu vielleicht, Pharmakonzerne sind ein super Beispiel dafür, wie heutzutage die Menschen über freien Markt, Kapitalismus und Profit denken. Denn man muss sagen, es gibt keine, es gibt nicht viel Beliebtheitspunkte zu gewinnen für Pharmakonzerne.
Ja.
Ja. Die sind am Ende die Buhmänner, die sind am Ende steinreich, die bezahlen sehr hohe Löhne, die machen einen unglaublichen Umsatz, aber die stellen am Ende die Medizin her. Das kostet eine Menge Geld. Also der R&D, Research and Development, ist unfassbar teuer.
Ja.
Und da wird einfach systematisch, also quasi mit System, weil es nötig ist, Geld verbrannt.
Ja.
Weil getestet werden muss.
Absolut. Das ist so ein Ding, was auch die meisten Leute überhaupt nicht wissen, wie unheimlich viel Geld in die Entwicklung eines Medikaments fließt.
Ja.
Und weil du musst hingehen,
ja,
und so viele Stufen durchgehen und das durchtesten,
ja,
bis du das auf den Markt bringen kannst. Also du kannst nicht einfach einen beliebigen Wirkstoff in ein Medikament packen und,
ja,
das auf den Markt bringen.
Ja.
Wenn du einen Wirkstoff bist, von dem Wirkstoff bis zum Medikament, dauert es in der Regel mindestens mal ein Jahr.
Mhm,
und in diesem Jahr wird nicht nichts getan, sondern sehr viele Dinge, die sehr viel Geld verbrauchen,
ja,
werden in der Zeit getan.
Ja.
Und irgendwo müssen die ihr Geld wieder reinholen.
Ja.
So, das ist klar, dass die irgendwo ein wirtschaftliches Interesse haben. Und das ist ganz normal bei Unternehmen.
Ja, das ist also, was wir sagen, das ist ein bisschen einfach jetzt Verteidigung des Kapitalismus oder den Begriff, den ich bevorzuge, freier Markt ist. Es geht hier darum, keiner verbrennt so viel Geld, wenn er nicht am Ende damit rechnen kann, dass er einen Profit macht.
Ja.
Es macht keinen Sinn zu sagen, wir verbrennen 200 Millionen und verdienen am Ende 100. Das ist unser Plan. Das ist absurd.
Ja, genau.
So, man verbrennt 200 Millionen, wenn man glaubt, man verdient am Ende 250. Oder genau. 300 oder 500, je höher die Marge ist, je besser. Und wie Ben Shapiro ja immer sagt, Kapitalismus oder der freie Markt ist erzwungener Altruismus. Das heißt, ich bin, wenn ich Kohle machen will, bin ich gezwungen, irgendetwas zu haben, also von anderen zu kaufen oder zu entwickeln, wie es die Pharmaindustrie macht, etwas zu entwickeln, was andere brauchen. So Menschen, die leichte Krankheiten haben, wie ich jetzt gerade Nackenschmerzen haben und sich zwei Ibuprofen schon reingeworfen haben, die ich aus Holland habe, vielen Dank, 1,79 € für 20 Stück, bald nicht mehr, wenn das aus China nicht mehr aus China kommt. Die Menschen brauchen etwas, um ihre Schmerzen zu lindern. Es gibt todkranke Menschen, die teure Medikamente bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ein Riesenmarkt, weil Menschen wollen schmerzfrei leben und Menschen wollen länger leben, Menschen wollen überleben, Krankheiten überleben. So. Und das ist teuer. Und das geht nur so. Ich weiß, wir haben als, wenn man da nicht tief drüber nachdenkt, da haben die Menschen immer dieses idealisierte Bild, ja, ach, wenn doch Mutter Teresa, wenn die im Vatikan doch die ganze Medizin entwickeln würde und es kostenlos allen verteilen würde, ja, aber so funktioniert die Welt nicht. Ja, weil Mutter Teresa konnte, ja, nur so viel machen, wie sie machen konnte. Und jeder, der beste Mensch der Welt, den man sich vorstellen kann, der selbstloseste, jeder Mönch oder, wenn man kein Fan der Kirche ist, dann irgendjemand anders. Ja, keiner kann das. Niemand. Es geht nur damit, dass du eine Menge Geld investierst und hoffst, eine Menge Geld zu machen. Deswegen, Pharmakonzerne muss man nicht lieben, aber man muss einfach verstehen, dass sie notwendig sind und dass anders nicht funktioniert.
Genau. Und mein letztes Statement zu Pharmaunternehmen, ich denke mal, wir werden das wahrscheinlich nicht nochmal aufgreifen, auch wenn das in diesem Video,
ja,
also vielleicht werden wir es nochmal aufgreifen,
ja, ja,
aber damit ist eigentlich so unser Standpunkt schon deutlich geworden. Mein letztes Statement dazu ist, wenn man so gegen Pharmaunternehmen ist, wenn man so skeptisch denen gegenüber ist, dass man Impfen ablehnt, dass man den ganzen Kram ablehnt, dass man ablehnt, wenn Leute dahin wechseln, um da zu helfen, um irgendwas zu entwickeln. Wenn man das alles ablehnt, dann bitte konsequent genug sein und auch die Ibuprofen, das Aspirin und den ganzen Kram ebenfalls. Entweder so oder gar nicht, weil das kommt von denselben Pharmaunternehmen, die genauso ein wirtschaftliches Interesse daran haben. Ja. Und wenn man so stark der Meinung oder so skeptisch denen gegenüber ist, dann bitte auch ganz oder die Kritik sein lassen.
Genau, und was ich eigentlich sagen wollte, ist Novartis, er sagte WHO, ist in Genf, Novartis ist nicht in Genf, ist in Basel. Ja, der Sitz. Und der Klaus Stör, der dorthin gewechselt ist, der im Übrigen auch ein Virologe ist, muss man sagen, ist kein irgendwie politischer sonst was, ist ein Virologe, der dorthin gewechselt ist, im Übrigen 3 Jahre nach dem Ausbruch der Vogelgrippe, war 2004, 2007 ist er gewechselt, ist auch nicht weder nach Genf, weil die dort gar keinen Standort haben, sondern in Basel, ist jetzt ein kleiner Fehler, ist auch nicht so wichtig, aber ist nicht irgendwie ein Büro nebenan gegangen, so ist es nicht, er ist in Basel und der ist auch nicht nach Basel gegangen, sondern ist in den Standort nach Boston, Cambridge gegangen, in den USA. Das ist einfach nur so ein kleines Detail, also das ist hier nicht irgendwie, im Übrigen muss ich sagen, das ist typische politische Korruption. Also wenn man in Sphären unterwegs ist wie UN, Bundesregierung, dass da Menschen zu Konzernen gehen und dort Geld verdienen, das ist völlig normal. Es ist Korruption in einer legalen Form. Ich finde die auch nicht gut. Muss aber eins sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, von einem Job bei der WHO, der mir gefällt, aber den ich dann 10 Jahre gemacht habe. Und da kriege ich, sagen wir mal, 200.000 Dollar für pro Jahr. 200.000 Dollar, also guter Verdienst, aber naja. Und dann kommt ein Pharmaunternehmen und sagt mir nach 10 Jahren, steig bei uns ein und du bekommst 200.000 Dollar im Monat, was realistisch ist für eine Person wie den, so ein Klaus Stör. Der hat wahrscheinlich Millionen dann pro Jahr verdient bei dem Pharmaunternehmen. I'm sorry, da mache ich das auch. Solange ich nicht Gesetz verschosse. Man kann ja jetzt sagen, das sollte man verbieten. Bin ich absolut für. Man sollte dann eine Frist einführen, dass man sagt, sie dürfen 2 oder 3 Jahre lang nicht quasi in die Gegenseite weg, nicht Gegenseite, sondern sie dürfen nicht in den freien Markt wechseln, wo sie im Grunde der Bezüge hatte zu ihrer Tätigkeit bei der WHO. Absolut. Aber es ist nicht verboten. Typische politische Korruption an der Stelle. Nichts Verschwörerisches, nichts Besonderes. Passiert alle Tage.
So, jetzt muss man vorne verstehen, das ist aber auch hier mal eine Zeitkette. Bill Gates ist ein wichtiger Player, der zum Thema Impfen unterwegs ist.
Schon seit Jahren.
Also schon seit Jahren, das wissen auch sehr viele. Es gibt auch immer unterschiedliche Positionen dazu. Also wie ist das zu sehen? Nennt sich immer Philanthrop, also das ist der Menschenfreund, der uns, sag ich mal, mit dem Thema Impfen weiterhelfen möchte. Da wird auch jeder eine andere Position dazu haben. Interessant ist nur, wenn man ein bisschen so die Chronologie verfolgt, er hat also 2010 schon damit angefangen, eine Kampagne nach außen zu bringen und eben aufgerufen, hey, wir müssen für die nächste Pandemie müssen wir uns besser vorbereiten und wir müssen mehr machen. Also er ruft auf, das ist wie so in den leeren Raum, wir müssen mehr machen. Und interessant ist jetzt eines, was man aus meiner Sicht wissen sollte, Bill Gates hat ja eine Foundation, also eine Stiftung, zusammen mit seiner Frau, wo er sein Kapital hintransportiert hat, um, ich würde mal sagen, auch Steuervorteile zu genießen. Aber ganz wichtig ist, er ist der größte Privatinvestor der WHO.
Oh.
Ja? Und das ist etwas, wo ich sage, das hört sich vielleicht erstmal harmlos an. Mensch, der gibt eben Geld dorthin. Jetzt muss man aber verstehen, dass bei der WHO das ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Also man kann der WHO Geld geben und der WHO sagen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Mhm. Das macht nicht Bill Gates.
Wer macht es dann?
Sondern Bill Gates sagt, ich gebe dir Geld. Aber das Geld ist für einen spezifischen
Zweck.
Genau, es ist zweckbezogen.
Und wer sind jetzt die anderen, die jetzt sagen, okay, mach was er wollte damit?
Die Staaten zum Beispiel. Okay. Die Staaten geben das im Prinzip, also auch die Staaten sind dazu verpflichtet, der WHO einen gewissen Anteil zu geben. Und das funktioniert frei. Aber man sollte wissen, er ist der größte Privatinvestor auf der Welt, der die WHO unterstützt. Und wenn man das mal in richtigen Zahlen sieht, das ist jetzt aus dem Kapitalbericht der WHO selbst. Also das ist jetzt nicht irgendwie, was jetzt von mir zusammengestellt ist, sondern das ist aus dem Kapitalbericht. Und da ist sehr schön zu sehen, da sollte man sich das auch mal im Detail anschauen. Man sieht natürlich, das wird immer der Vergleich kommen, aber die Amerikaner zahlen viel mehr als Bill Gates. Ja, sie werden auf jeden Fall mehr zahlen. Man sieht es also auch sehr schön hier daran, dass das also mehr ist. Aber man sollte sich vorhin eine Zahl anschauen. Als nächstes kommt gleich Bill Gates mit seiner Foundation. Das ist also der größte Block. Und dann gibt es einen Block, den die wenigsten kennen. Das ist Gavi Alliance. Gavi Alliance ist der Verbund der Impfhersteller. Oh. Da sitzen also die Pharma-Riesen, die haben natürlich auch natürlich ihre eigene Organisation, die finanziert...
Die WHO.
Genau, die finanziert also auch die WHO.
Wahnsinn.
Und Bill Gates finanziert natürlich auch Gavi. Ja, deshalb auch mal hier den nächsten Chart, damit man das versteht. Die Bill Gates Foundation macht natürlich aus dem Kontext daraus, wenn ich zum Impfen helfen will, finanziert ja alle, die mit Impfen zu tun haben. Also das heißt, von Privatorganisationen hin zu Lobbyverbänden, die damit zu tun haben, hin zu Institutionen, die hier auch in Deutschland sind. Also sowas wie Robert-Koch-Institut. Ne? Kennt ja jeden. Ja?
Also, finanziert auch, gibt auch Geld rüber.
Genau, gibt da auch Geld rüber. Er gibt auch Geld in die Charité rüber zu Herrn Drosten. Ja? Also das ist nur, damit man kurz versteht, auch dahin fließt natürlich Geld direkt von ihm für Förderprogramme, für, sag ich mal, auch für das ganze Thema Aufarbeitung zum Thema Impfen.
Gerade Bill Gates ist da so ein Thema, was die Leute extrem spaltet.
Ja.
Da gibt es ja viele, die dann, wenn wir in meinem Format, ich mal erwähne, sind wir böse Verschwörungstheoretiker, du bist tief reingegangen,
ja.
Das sind Fakten, Quellennachweise.
Ja.
Warum stellt man das überhaupt in Frage? Ich meine, das sind doch Interessen, die dahinter stecken.
Ja, aber man könnte jetzt, ich würde jetzt so sagen, ich nehme mal zwei Sichtweisen ein. Die Sichtweise jetzt von dir kann man einnehmen und sagen, hi, ich sehe das jetzt total kritisch, dass der da verbunden ist. Man kann aber auch sagen, das wäre jetzt eher so Wissen-to-go-Perspektive, dass ich sage...
Von mir kommt Mirko Trotschmann, ja.
Zum Beispiel, ja, also. Ja, dann könnte man ja sagen, hallo, schau dir mal an, der nimmt sein ganzes Geld, ja, und steckt das in ein Rettungsprogramm für alle auf der Welt. So nach dem Motto, wenn alle gut geimpft werden, werden wir alle gesund.
Ach
so. So, und da gibt es natürlich...
Also die Mainstream-Meinung ist es letztendlich ja so. Ja,
also ich will ihm ja nichts vorhalten, sondern das ist einfach nur, dass man kurz versteht, das sind unterschiedliche Perspektiven darauf, was macht er mit dem Geld, und er macht es aus meiner Sicht richtig, er nimmt all sein Geld und finanziert alle, die damit zu tun haben.
Okay.
So und so.
Aus der Sicht ist es richtig,
ja. Ja, an der Stelle taucht jetzt das Thema Bill Gates auf.
Der nächste Bösewicht.
Bill Gates kommt jetzt in sehr vielen Artikeln und sehr vielen Videos vor, wie ich gesehen habe. Und ich sag mittlerweile, Bill Gates ist quasi das, was früher die Rothschilds waren. Ja, also die neue Verschwörung ist dann Bill Gates. Wenn man, wie jetzt die Herren gesagt haben, das sind Heiko Schrang hat das gesagt, das sind Interessen hinter, dann muss man schon erklären, welche Interessen das sein sollen. Ja, da wurde dieser Chart gezeigt, was er zum Beispiel jetzt in Deutschland alles finanziert. Da kann man sagen, der finanziert hier hauptsächlich Medizinunternehmen. Bill Gates finanziert so ziemlich alles. Bill Gates ist der reichste Mann der Welt. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber war es ewig und ist immer noch einer der reichsten, und wenn er nicht mit seinem Geld umschmeißen würde, wäre es wahrscheinlich immer noch. Bill Gates ist sehr früh sehr reich geworden, das muss man dazu auch sagen, und die Foundation, über die geredet wird, die existiert doch erst seit 99, die existiert jetzt nicht irgendwie seit tief in den 80er Jahren, sondern 1999, als er mehr oder minder schon den Exit bei Microsoft genommen hat. Jeder kennt Bill Gates, jeder weiß, womit der sein Geld gemacht hat.
Ja,
und er hat in dem Sinne Interessen, ja, aber was sollen die denn sein? Meint irgendjemand ernsthaft, dass jemand wie Bill Gates, der unendlich viel Geld hat, $100 Milliarden, das sind Generationen von Vermögen, das sind Generationen von Privatjets und Louis Vuitton-Taschen, ja, mit denen seine Urenkelkinder noch fliegen und rumlaufen können. So. Ernsthaft? Der Nerd. Ich meine, man muss sich mal Bill Gates angucken, wie der aussieht überhaupt. Das ist kein Mann, der Interesse hat, einfach nur noch reicher zu werden. Das ist völlig absurd, die Vorstellung. Ich sage nicht, dass Bill Gates der große Menschenfreund und Retter ist. Der Auffassung bin ich nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, Bill Gates ist einer von diesen typischen Technokraten, wissenschaftsgläubigen Weltverbesserern, die letztlich meinen, wenn wir jetzt den großen Sprung nach vorne machen, in der Wissenschaft und in der Forschung, dann werden wir gesünder, besser, länger leben, und es ist im Grunde diese Utopie des, lass uns ein reiches, fettes, langes Leben auf der Erde haben, weil am Ende sterben wir und wir werden zu Staub und dann ist das große Nichts. Also es ist dieses zutiefst säkuläre, völlig gottentfremdete Vorstellung von der Welt, wo natürlich Medizin und Forschung wenn man so will, eine Endzeit, nicht Endzeit, sondern eine Erlösungs Ersatz, Ersatzstand genau. Darstellen. Und es gibt Leute wie Peter Thiel zum Beispiel, den ich persönlich für einen sehr interessanten Mann halte, dessen Interviews ich mir gerne angucke. Ich gucke mir keine Interviews von Bill Gates an, ich halte den für ziemlich langweilig. Ja, und an dem ist nicht viel interessant. Peter Thiel ist auch steinreich, legt viel mehr Wert auf, verteilt auch sein Geld überall. Der schmeißt mit Geld um sich. Mehr im technologischen Bereich, weil das sein Revier ist. Ja. Elon Musk macht das auf eine bisschen andere Art und Weise. Der ist doch involviert in Entwicklung, aber der schmeißt auch mit Geld um sich. Aber das sind alles diese Leute, die wenig übrig haben für eine geistige Sichtweise auf das Leben, ja, sondern die sehr diesseits fixiert sind. Nicht alles, was die machen, ist schlecht. Ich finde vieles furchtbar, was Melinda Gates macht. Alles, was mit Verhütung zu tun hat, das ist alles versifft. Mit Abtreibungsagenda, man versucht da in Länder wie Brasilien, die sehr, sehr katholisch sind, und nicht nur katholisch, sondern auch einfach christlich sind, wo es de facto keine Abtreibungen gibt, versucht man da im Rahmen dieser Zika-Virus-Geschichte, die vor 3 Jahren oder was war, versuchte man Abtreibung reinzubringen. Ich will den gar nicht verteidigen. Was ich einfach, wo ich gegen, einfach komplett gegen, gegensteuern will, ist so zu tun, als wäre Bill Gates daran interessiert, einfach noch reicher zu werden. Der Mann ist unendlich reich. Der ist Dagobert Duck, der bei sich in den Tresor mit in den Scheinen schwimmen kann. Die Vorstellung, dass der nochmal, der hat eine Agenda, die Agenda habe ich eben beschrieben, die ist aus meiner Sicht einfach, wie soll man sagen, total diesseits bezogen, ne? Aber es ist logisch, dass er, wie Olaf Kretschmann sagt, überall, was damit zu tun hat, sein Geld reinpumpt. Weil er hat unendlich davon. Eben. Der lässt den Wasserhahn laufen.
Und er hat in dem Sinne jetzt ja auch gar keine menschenfeindliche Agenda. So, auch wenn die Agenda jetzt für uns überhaupt nicht vernünftig
ist. Ja, also genau, wir beide kritisieren die auch. Ich teile die nicht.
Auch wenn wir die Agenda nicht teilen, auch wenn wir sie kritisieren. Seine Agenda ist ja nicht menschenfeindlich.
Genau, die ist nicht menschenfeindlich. Genau.
So, er investiert nicht in Medizinunternehmen, weil er Lust darauf hat, die Kontrolle über die ganze Welt zu gewinnen, sondern er investiert in Medizinunternehmen, aus dem Grund, den Igor genannt hat, weil er der Meinung ist, dass die letzten Endes unsere Zukunft besser machen werden und damit seine Zukunft.
Ja.
Und sein Anliegen ist es, die Menschheit voranzubringen.
Ja.
Auch wenn es eben sehr diesseitsbezogen ist.
Ja.
Und dementsprechend jetzt hier den Vorwurf so komplett so, ja, der basiert nur auf Eigeninteressen oder er steckt Geld überall rein und will das zu gewissen Zwecken. Ja, der hat halt seine Vorstellungen. Er ist der Meinung, anscheinend Impfen ist sehr vernünftig und so. Diese Meinung teile ich in
großem Maße. Yeah.
Das ist aber ein anderes Thema, was wir hier nicht anschneiden wollen. Aber er ist der Meinung, dass es sehr vernünftig ist. Also steckt er da sein Geld rein. Warum sollte er auch nicht?
Ja, er hat eine Agenda, er hat ein Eigeninteresse, aber das Eigeninteresse liegt nicht darin, hey, wieso werde ich nicht noch reicher? Ich habe den Pazifik an Geld, ich möchte aber die ganze Erde an Geld. Das ist auch absurd. Also das kann keiner wirklich ernst nehmen. Ne? So, an der Stelle machen wir einen kurzen Cut und werden diese Podcast einfach in 3 Teile teilen, einfach damit sie leichter für euch zu konsumieren und zu verarbeiten ist. Hier endet also der Teil 1 und in dem zweiten Teil geht es dann nahtlos weiter mit der Fortsetzung des Videos an der gleichen Stelle, wo wir aufgehört haben.